Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich als Predigtext rausgesucht habe zu diesem Gottesdienst unter dem Thema die Notwendigkeit der Vergebung, steht im ersten Buch Mose, dort im letzten, im 50. Kapitel. Wir wollen hören als Predigtext auf die Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für diese gewaltigen 7 Verse aus dem ersten Buch Mose, die du uns heute Abend schenkst als Predigtext. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du aus diesen Versen durch die Predigt zu einem jeden Einzelnen in unserer Situation zu uns sprechen wollest, Herr. Dass dieses Wunder geschieht, dass wir deine Stimme vernehmen für unsere Situation, für unser Leben, für unsere Nachfolge. Dazu brauchen wir deine Hilfe für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, seit 2 Monaten haben meine Frau und ich einen neuen Hund. Wir haben ihn als Welpen bekommen, da war der 9 Wochen alt. Jetzt ist er schon etwas älter und er macht uns viel Freude. Und wir versuchen ihm, wie so es ist, so einem jungen Hund vieles beizubringen. Unter anderem so das Zentralkommando, dass der, wenn ich hier sage, dass er tatsächlich kommt. Und das hat schon ganz gut geklappt, die ersten Wochen. Der hat sehr schnell begriffen, was dieses Kommando bedeutet. Aber heute Mittag, ich hatte gerade ein bisschen Predigtvorbereitung gemacht, dann hatte ich ein bisschen Zeit, da bin ich mit ihm spazieren gegangen, habe ihn ohne Leine laufen lassen. Da stand er da an der Wiese und ich wollte ihn zu mir rufen, habe dieses Kommando gegeben und der ist nicht gekommen. Ich habe genau gesehen, dass der wusste, was ich von ihm möchte, aber der wollte es einfach nicht tun. Dann habe ich gemerkt, Mensch, ich muss noch weiter mit ihm üben, das muss ich ihn immer wieder dann einfach einüben. Er muss das lernen, dass er da immer wieder kommen muss, weil es gibt Situationen, wie nicht hier auf der Wiese, sondern sind gefährlich. Er muss da zuverlässig kommen, das ist ganz wichtig. Ist ja schon mein 7. Hund, den ich besitze halt. Ich habe mit den anderen Hunden, die eigentlich ganz gut gehorcht haben, das immer wieder erlebt, ob ein Auto kam oder sonst was war. Also ein Hund muss zuverlässig gehorchen, das ist ganz, ganz wichtig, sonst kann es ihn das Leben kosten. Warum erzähle ich Ihnen das von unserem Vierbeiner? Nun, mit der Gemeinde ist es genauso. Die Gemeinde braucht eins unbedingt, dass sie immer wieder weiß, sie braucht die Vergebung des Heilandes Jesus Christus. Das ist das Allerwichtigste. Darauf kommt es an. Das ist das Zentralgeschehen im christlichen Glauben. Dass wir wissen, wir ganz persönlich sind der Vergebung bedürftig. Alles andere, das ist wichtig im Glauben. Aber das ist das Zentrale, darauf kommt es an. Und wie so ein Hund das weiß ich jetzt schon, ich muss mit diesem Hund, solange der lebt, das immer wieder üben. Genauso muss das die Gemeinde und der Pastor als allererstes immer wieder einüben, dass wir immer wieder lernen, dass wir der Vergebung bedürftig sind, aber auch natürlich Vergebung weitergeben sollen. Und so wollen wir darüber uns über Gedanken machen. In dieser Predigt habe ich auch die Predigt überschrieben, Vergebung lernen. Wir wollen Vergebung lernen eben an den Brüdern Josefs. Diese Brüder Josefs, das waren harte Männer. Das waren Hirten, nomadisch unterwegs. Die waren auch kriegerisch aufgestellt, die hatten schon einige Menschen auch getötet halt. Und irgendwann kam es zum Konflikt in der Familie. Da war so ein Junger, waren mehrere Brüder, es waren 12 Stück an der Zahl halt. Und einer, der hatte so die besondere Liebe des Vaters. War eher so ein Weicher, so ein Intellektueller. Und die anderen konnten den nicht leiden. Und der ließ auch immer noch ein bisschen raushängen halt. Und eines Tages ist es so, dass der Vater diesen Sohn zu den Brüdern schickt, die auf dem Felde sind, und dann sagen die so, jetzt machen wir kurz einen Prozess. Dessen entledigen wir uns jetzt. Da ist einer dabei, der interveniert, dann der Älteste, der hat so ein bisschen Verstand halt. Dann bringen sie ihn nicht um halt, diesen Josef. Sie schmeißen ihn in einen Brunnen, verkaufen ihn an eine Karawane, dass er als Sklave nach Ägypten kommt. Die meisten von Ihnen kennen ja die Geschichte halt. Und da muss er dann in das Haus des Pontifars viel Schlimmes erleiden halt, nicht? Ist eigentlich treu seinem Sklavenhalter, aber die Frau des Sklavenhalters, sie will ihn da verführen halt. Er kommt zu Unrecht ins Gefängnis halt, aber durch wunderbare Führung Gottes halt, kommt dann in den Hof des Pharaos, wird Vizekönig und er wird zum zweitmächtigsten Mann im mächtigsten Staat der damaligen Welt. Und er weiß, dass eine Hungersnot kommt, er bereitet Ägypten darauf vor und auch seine Brüder und sein Vater sind davon betroffen und die Brüder kommen dann nach Ägypten zu ihrem Sohn, zu ihrem Bruder, den sie nicht erkennen, den halten sie für tot, für verschollen halt nicht. Und er hat jetzt alle Macht ihnen gegenüber. Das ist eine wunderbare Geschichte, das wird sehr länglich erzählt in der Bibel halt, über 13 Kapitel hinweg, wie das passiert, dieser Konflikt und wie Josef sich erst ihnen verbirgt gegenüber halt, sich dann zu erkennen gibt halt, es kommt zu einer wunderbaren Vereinigung, der Vater kommt auch wieder dazu, alles ist wunderbar und dann stirbt der Vater, der Patriarch der Familie. Und solange der Vater da war, da waren diese anderen Brüder safe, die da Josef verkauft hatten. Aber jetzt war der Vater tot. Er ist beerdigt, die Trauer ist zu Ende und jetzt haben sie furchtbare Angst. Das ist das, wo unser Predigttext einsetzt, wo sie merken, wir brauchen Vergebung. Wir müssen noch einmal gucken, weil wenn der uns zurückzahlt, dann haben wir verloren. Und wie die dann mit Josef umgegangen sind und wie Josef mit ihnen umgegangen ist, da können wir eben lernen, was Vergebung ist. Ich habe 4 Punkte mitgebracht, eben was wir an dem Verhalten der Brüder lernen können. Erstens ist da das Erschrecken der Brüder. Zweitens ist da das Bekennen der Brüder. Drittens ist das Berufen der Brüder. Und viertens der Trost der Brüder. Das als erstes das Erschrecken der Brüder. So heißt es hier im Vers 15, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Solange Jakob lebte, war alles in Ordnung. Da waren sie sicher, jetzt ist er tot und jetzt erschrecken sie. Denn jetzt wissen sie, unsere Schuld steht zwischen uns und Josef. Und jetzt ist kein Vater mehr da, der uns schützen kann. Und jetzt wird sich ausweisen, wie er mit uns umgehen wird. Sie fürchten sich. Der Vater ist tot und sie erkennen auf einmal, dass sie in großer Gefahr stehen, ob ihrer Schuld. Wenn der Vergeltung üben wird, haben wir keine Chance gegen den zweitmächtigsten Mann der damaligen Welt. Ein Fingerschnippen, wir sind alle tot. Ihnen ist klar, dass das, was sie gemacht haben, eine Riesensauerei gewesen ist und dass sie damit erledigt sind. Dass das nur allzu verständlich wäre, wenn er jetzt Rache an ihnen üben würde, wenn er genauso handeln würde, wie sie an ihm gehandelt haben. Das ist das Erschrecken, das die Brüder haben, über eigene Verdorbenheit, über ihre eigene kriminelle Energie, über eigene Sündhaftigkeit. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass das wir auch immer wieder haben. Dieses Erschrecken über unsere eigene Sündhaftigkeit, über unser eigenes Vergehen. Dass wir, wenn wir auf das gucken, was wir machen, immer wieder bereit sind, absolut die Bankrotterklärung auszusprechen, genauso wie es die Brüder Josefs hier machen. Übrigens etwas, was die Männer der Bibel immer wieder getan haben, wenn sie ihrer eigenen Sünde wahrhaftig wurden, als sie erkannten, wie sie vor Gott dastehen. David, als er da diesen furchtbaren Ehebruch begangen hat, halt, und Nathan ihn konfrontiert
mit einer Geschichte, einem Gleichnis, was er erzählt, und wer dann sagt, dieser Mann ist des Todes, und dann wird dieses Goethe-Wort wahr, beziehungsweise umgekehrt, Goethe bezieht sich darauf, nicht wir erschrecken über unsere eigenen Sünden, die wir an anderen erblicken halt. Und als er das Urteil gesprochen hat, sagt Nagel zu ihm, du bist dieser Mann, du bist dieser Mann. Und er sagt, ich habe gesündigt vor Gott, und er erschrickt vor dem, was er selber getan hat. Jesaja, der in die Gegenwart Gottes kommt, der gar nicht so verbrecherisch ist wie David halt nicht oder wie die Brüder hier, aber der einfach nur ein Mensch ist, aber in der Gegenwart Gottes erkennt Jesaja 6 bei der Thronvision, dass er Sünder ist. Und dann schreibt er, weh mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen und wohne in einem Volk unter unreinen Lippen. Auch da dieses Erschrecken über die eigene Sündhaftigkeit. Josia, der große König, der Reformator halt, als er den Tempel renovieren lässt, da wird das Gesetzesbuch gefunden. Und dann bringen sie ihm das Gesetzesbuch, das 5. Buch Mose zu ihm und lesen es ihm vor. Und er schnallt, all diese Gesetze haben wir nicht mehr gehalten, wir haben die Feste nicht mehr gehalten, wir haben gefehlt vor Gott, wir wussten es nicht. Er erschrickt derart, dass er seine Kleider zerreißt, als er die Worte des Gesetzes hört. Das ist auch so ein heiliges Entsetzen. Oder denken wir an den König, den Herrscher von Ninive, als der die Botschaft Jonas hört. Da steht er auf von seinem Thron, er erschrickt, er weiß, unsere Stadt geht unter halt, er geht in Sack und Asche halt. Das ist dieses Erschrecken über die eigene Sünde, zu erkennen, jawohl, ich bin Sünder, nicht nur die anderen alle, ich bin Sünder. Und das ist etwas Gutes, wenn das passiert. Da können wir immer wieder nur drum beten, dass Gott uns das schenkt, dass wir so ein heiliges Erschrecken über unsere Sünde haben. Und wenn ihr gleich zum Abendmahlstisch kommt, dann wünsche ich euch das genau, dass euch das bewusst ist, dass ihr dahin kommt, weil ihr Sünder seid. Dass ihr dieses Erschrecken auch habt, das sagt, ich brauche das Blut des Heilandes Jesus. Ich brauche sein Leib, weil ohne ihn bin ich verloren halt. Das ist nicht irgendeine religiöse Zeremonie, wo wir sagen, ja, wir haben so ein bisschen Gemeinschaftserlebnis, wir machen da irgendetwas. Nein. Das muss mit einem tiefen Erschrecken über die eigene Schuld und Sündhaftigkeit einhergehen. Das ist das Erste, was wir lernen wollen, was zur Vergebung gehört, dass man erschrickt über die eigene Schuld und Sünde, dass das einem bewusst ist. Das Zweite, was wir an den Brüdern lernen können, ist das Bekennen der Schuld. So heißt das hier im Vers 17, da sagen sie und lassen Josef sagen, nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters, diese Missetat. In der Züricher Bibel ist das ein bisschen deutlicher, da wird das gesagt, vergib uns doch dieses Verbrechen. Vergib uns doch dieses Verbrechen. Ganz ungeschminkt sagen sie jetzt, was Sache ist. Wir sind Verbrecher, wir sind Missetäter, wir sind Sünder. Da ist nichts mehr, wo sie sagen und rausreden, naja, du hast uns ja auch provoziert, du warst halt der Lieblingssohn von unserem Vater halt. Nein, wir haben ein Verbrechen begangen, wir sind Missetäter, das sagen sie ganz deutlich. Sie bekennen ihre Schuld. Übrigens, das war zu Beginn nicht so, als sie nach Ägypten kamen, als sich Josef ihnen noch nicht zu erkennen gibt, da kommen sie hin. Und da sagt dann Josef, den sie nur als Vizekönig sehen, er sagt zu ihnen, ihr seid Kundschafter, ihr wollt gar nicht wegen des Fleisches, ihr wollt das Land auskundschaften. Dann sagen sie nein und dann kommt es, wir sind redliche Leute. Das ist bei der ersten Begegnung, das wiederholen sie dann nochmal, wir sind redliche Leute, so steht es dann da. Das ist der Weltmensch, der hält sich für einen redlichen Menschen. Bei all den Schweinereien, die ich begangen habe, aber ich bin soweit in Ordnung, ich bin ein redlicher Mann. Wie die Söhne Josefs hier, Jakobs hier. Wir sind redliche Leute. Das, was da vor Jahren passiert ist, geht doch gar niemandem an. Weiß doch niemand. Alles an den Teppich gekehrt. Wir sind redliche Leute. Aber Jahre später ist ihnen klar, sie sind keine redlichen Leute. Sie sind Missetäter und Verbrecher. Und das ist die Voraussetzung, dass man Vergebung erlangt. Dass man dazu steht, dass man nicht nur um seine eigene Verdorbenheit weiß, darüber erschrickt, sondern dass man das auch bekennt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Zentrales. Dazu ruft die Bibel immer wieder auf. Wir haben eben den 4. Bußpsalm gehört. Ich möchte einige Verse aus dem 2. Bußpsalm Davids vorlesen. Da heißt es, als ich meine Sünde verschweigen wollte, das ist ja Psalm 32, als ich meine Sünde verschweigen wollte, da verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete wie im Sommer. Die Erde dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld und verhehlte sie dir nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Das ist etwas Wichtiges. Wir brauchen das ganz notwendig, dass wir unsere Schuld und Sünde bekennen. Dass wir sagen, wir sind Verbrecher, wir sind Missetäter vor dem lebendigen Gott. Lehrtext heute, die meisten von euch und Ihnen haben das ja heute schon gelesen, Losung, Lehrtext. Lehrtext, Lukas 15, Vers 18 bis 19. Das ist die Geschichte, das ist ein Teil aus der Geschichte des verlorenen Sohns. Als er erkannt hat, wo bin ich denn hier gelandet hier? Auch so ein Erschrecken, bei den Schweinen. Was habe ich hier nur getan? Ich bin aus dem Vaterhaus raus, das ist dieses Erschrecken. Aber dann kehrt er um und das ist der Lehrtext. Dann heißt es, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Das ist das Bekennen. Ich bin nichts mehr wert. Und als das vor dem Vater geschieht, nimmt er ihn wieder an. Und das ist das, was bei der Vergebung der Sünden passiert. Wenn wir es denn ernst meinen, dass wenn wir erkennen, wir sind Sünder, dass wir das genauso vor Gott aussprechen und sagen, ich bin der Missetäter, ich bin der Verbrecher. 1. Johannes 1 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Sprüche 28, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Luther fasst das zusammen, als er einmal beschreibt, was Buße ist und wie wir Vergebung erwirken. Er sagt, das ist ein Dreischnitt. Das erste ist das Zerknirschen im Herzen, also das ist das Erschrecken vor der eigenen Schuld. Das zweite ist das Bekenntnis mit dem Mund und eben das dritte, die Wiedergutmachung mit dem Werk. Aber das zweite hier, das Bekenntnis mit dem Mund, das ist so wichtig, dass wir das immer wieder aussprechen. Ich bin schuldig, ich bin ein Verbrecher. Ich denke immer wieder, wenn ich über das Bekennen der Schuld nachdenke, an mit die größten Verbrecher rein irdisch gesehen in unserem Volk, die bei dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess angeklagt waren, 45, 46. Und da standen alle, die die Verantwortung getragen hatten, die das alles losgetreten hatten. 21 Mann, Göring, Rosenberg, Keitel, Kaltenbrunner, alle, eiskalte Mörder, die Tausende, die Hunderttausende ins Verderben geschickt hatten, eiskalt. Und dann wurde ihnen die Anklage verlesen. Erdrücken. Und sie wussten das ja alles, sie mussten das nicht verlesen werden. Und die haben sich alle hingestellt und haben gesagt, alle nicht schuldig, nicht schuldig, nicht schuldig. Das ist der Weltmensch, nicht schuldig. Wir sind redliche Leute. Wir haben nur unsere Pflicht und Schuldigkeit getan. Das war doch ein Befehl. Das musste man doch so machen. So mussten wir doch handeln. Redliche Leute. Und nicht nur, dass sie da vor dem Kriegsverbrecherprozess keine Gnade gefunden haben. Vor allen Dingen kriegen wir vor dem lebendigen Gott keine Gnade. Wenn wir so vor ihm stehen und sagen, ja, wir sind doch so weit in Ordnung. So genau muss man das doch nicht nehmen. Wir sind redliche Leute. Nein, wir müssen es machen wie die Brüder hier. Das wollen wir an ihnen lernen. Hingehen und knallhart sagen, ich bin Sünder. Ich bin schuldig. Gott weiß es sowieso. Aber er möchte das auch von uns, dass wir ihm das bekennen. Wenn wir gleich vor dem Abendmahl dann das allgemeine Beichtgebet sprechen, und ihr in die Stille geht, dann bringt dem Herrn all das, wo ihr sagt, jawohl, Herr, hier habe ich gefehlt, hier bin ich Sünder gewesen. Und wenn ihr das bekennt mit eurem Mund, dann wird der Herr euch vergeben. Aber das gehört eben mit dazu, dass wir das aussprechen vor Gott. Und dass wir nicht so tun, als, na, das wäre nichts. Und das ist so wichtig, dass wir das einfach immer wieder tun. Und ich bin extremst traurig darüber, dass der Buß- und Bettag als Feiertag nun schon vor fast 30 Jahren abgeschafft worden ist. Aber das hat auch seine Bedeutung in dieser Welt, dass man nicht gesagt hat, der Pfingstmontag weg, sondern der Buß- und Bettag. Vor 150 Jahren, da hatten wir überall noch mindestens 4 Buß- und Bettage pro Jahr, in jedem Quartal ein. Weil das wichtig war, Buße und Beten, damit man Vergebung bekommt. Aber das ist eben auch so ein falscher Ansatz in unserer deutschen evangelischen Theologie, dass über Vergebung der Schuld und Sünde vor Gott nicht mehr gesprochen wird, wird über Klimakrise gesprochen und über Geschlechtergerechtigkeit und Equal Payment und was weiß ich nicht alles halt. Aber dass wir vor Gott nicht bestehen, das soll eben auch in einem Feiertag keinen Platz mehr haben. Deshalb freue ich mich, dass ihr heute Abend hier seid, dass ihr zugeschaltet seid, dass ihr euch Zeit nehmt, dass wir uns damit auseinandersetzen, auch wenn das nicht so angenehm ist, das weiß ich wohl. Und ich predige euch nicht nur an, was ihr zu lernen habt, sondern ich bin als erstes Hörer eben dessen, was hier ist. Aber das ist wichtig, dass wir das wissen. Wir müssen immer wieder unsere Schuld bekennen vor dem lebendigen Gott. Und dazu sind wir heute Abend auch neu eingeladen. Ein drittes, was wir lernen wollen, ist das Berufen der Brüder.
Das ist ganz interessant in diesem alttestamentlichen Text, aber das habe ich euch häufig ja schon gesagt, nicht? Wir finden in jedem Text des Alten Testamentes Jesus Hinweise auf das, was das Evangelium auch ist, was im Neuen Testament dann in Klarheit vor uns steht. Da heißt es, darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Der Vater ist tot. Er ist gestorben. Und sie berufen sich auf den, der gestorben ist, auf ihren Vater. Sie wissen selber, sie haben überhaupt kein Anrecht mehr. Sie haben gar nichts, sie haben alles verloren. Sie können nichts bringen. Sie können nur mit dem rechnen, der gestorben ist und der sie zeitlebens geschützt hat. Und auf den berufen sie sich. Angesichts ihrer eigenen kompletten Insolvenz, die sie erklären müssen, vor Josef gibt es nur eins, das Berufen auf den Verstorbenen. Und dieses Berufen auf den, der gestorben ist, das muss ich nicht lange ausdeuten, das ist auch das, was wir machen müssen. Wir haben auch vor Gott nichts zu bringen. Wenn der mit uns abrechnen wollte, wie wir denken, wie wir sind, mit gleichem Maßstab zurück, dann sind wir alle des Todes schuldig. Genauso eben wie die Brüder Josefs hier. Aber wir können auch uns auf jemanden berufen, der gestorben ist. Für uns gestorben, der nicht nur gestorben ist, sondern auch auferstanden ist, Jesus Christus. Und so wie die Brüder sich ja klammern daran, denk doch an unseren Vater. Denk an ihn. Vergib uns doch, so und so hat er gesagt. So können wir vor Gott stehen und können sagen, denk doch an deinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha Folgendes gesagt hat. Vergib diesem Olaf Latzel seine Schuld und Sünde, denn er weiß nicht, was er tut. Da könnt ihr euren Namen genauso eintragen, der für uns gelitten hat, der für uns gestorben ist und an uns gedacht hat, an jeden Einzelnen von uns, wie wir heute Abend hier sind, wie wir zugeschaltet sind, als er auf Golgatha gestorben ist. Und auf den können wir uns berufen. Auf den dürfen wir uns berufen. Auf den müssen wir uns berufen, wenn wir Vergebung unserer Schuld haben wollen. Wenn wir meinen, jetzt wollen wir mal mit diesem Gott abrechnen halt, dann können wir auf 1000, wie es im Losungstext heute heißt, nichts eins bringen. Da haben wir verloren. Komplette Insolvenz. Aber wir haben einen, auf den wir uns berufen können. Jesus Christus. Und so wie die Brüder hier hingehen und berufen sich auf den Vater, der zu Lebzeiten sich noch gekümmert hat um seine Söhne und so gesagt hat, bitte vergib ihn doch. So können wir uns berufen auf den, der für uns auf Golgatha geschrien hat, der für uns gelitten hat, der für uns gestorben ist, damit wir ewiges Leben haben. Und dann sind wir frei raus. Das ist das Wunderbare. Übrigens, wenn wir Abendmahl feiern, so ist es in dieser Kirche seit fast 800 Jahren Brauch, dass wir bei der Abendmahlsfeier, zuerst in der Messe natürlich bei den Katholiken auf Latein, aber dann später eben auch hier, singen Christi, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Und das wiederholen wir ja dreimal. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Da tun wir genau das, was die Brüder hier machen. Wir verweisen auf einen anderen. Erbarm du dich unser. Wir können nichts bringen. Wir haben nichts, was wir vor diesem Gott hinlegen könnten. Überhaupt nichts. Wir können uns nur berufen auf den, den wir anrufen. Auf eben das Lamm Gottes, das für uns stellvertretend gestorben ist und das sein Blut für uns vergossen hat. Aber weil er eben stellvertretend für uns gestorben ist und weil wir uns auf ihn berufen dürfen, deshalb, das darf unser Trost sein, wird uns unsere Schuld vergeben. Genauso wie eben hier in der Geschichte, und das ist das vierte und letzte, nachdem die Brüder dieses getan haben, nachdem sie zunächst einmal das Erschrecken in ihrem Herzen hatten, das Bekannthaben ihrer Schuld vor dem Josef und sich berufen haben, eben auf den Vater, dann dürfen sie den Trost erleben. Da spricht ihnen Josef zu in den Versen 20 und 21, ihr gedachtet es böse an mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Die Brüder dürfen in wunderbarer Weise erleben, dass Gott auf krummen Linien gerade schreiben kann. Die haben eigentlich alles verbockt. Die wollten ihren eigenen Bruder umbringen. Die haben ihn dann verkauft in die Sklaverei. Und durch ihn und diese Umstände hat Gott es so geführt, dass sie letztlich am Leben bleiben. Da ist ein Gott, der ihr Versagen, ihre Schuld, ihr Verbrechen sieht und es trotzdem zum Guten führt. Was ein Trost. Und da ist ein Bruder, der bereit ist, Vergebung weiterzugeben. Der nicht sagt, so, damals habt ihr mir so und heute zahle ich es euch zurück. Sondern der sagt, nein, um Gottes Willen, Gott gedachte es gut. Und ich will euch versorgen und eure Kinder versorgen. Da ist jemand, der eben Vergebung weitergibt. Und das ist etwas ganz Großartiges, dass das einfach für die Brüder zum Trost werden kann, dass da ein wunderbarer Gott ist, der, wie gesagt, auf krummen Linien gerade schreibt und auch mit ihrem verbrecherischen Handeln noch Gutes erwirken kann. Und dass da ein Bruder ist, der bereit ist, Vergebung weiterzugeben. Das ist ein großer Trost. Und wisst ihr, das ist auch ein großer Trost für uns, dass wir einen Gott haben, der auch mit all unserem falschen Handeln trotzdem, wenn wir vergebungsbereit sind, wenn wir unsere Schuld bekennen, noch gerade Linien machen kann. Nicht nur darauf schreiben kann, sondern auch die krummen Linien gerade macht. Und es ist auch ein Trost, dass wir mit Menschen zusammenleben dürfen in der Gemeinde, die bereit sind, Vergebung weiterzugeben. Dass wenn wir fehlen, wenn wir Fehler gemacht haben, gesündigt haben, dass sie sagen, um Christi willen vergebe ich dir. Aber das ist nicht nur ein Trost, sondern das ist natürlich auch ein Anspruch. Das ist auch so eine Sache, die man lernen muss. Nicht mal, dass man Vergebung braucht und dass man sie bekommt bei Jesus Christus, sondern auch, dass man Vergebung weiterzugeben hat. Matthäus 6, als Jesus uns das Beten gelehrt hat, am Ende des Vaterunsers, als er das Amen gesprochen hat bei diesem Gebet, dann sagt er, denn wenn ihr den Menschen ihren Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Auch das ist etwas, was wir neu noch einmal hören sollen und dürfen heute an diesem Buß- und Bettag. Nicht nur, dass wir der Vergebung bedürftig sind und dass wir darin getröstet sein dürfen, dass wir eben in Jesus Christus alle Vergebung haben, sondern dass wir auch aufgefordert sind, nicht nur zu handeln wie die Brüder Josef, sondern auch wie Josef selber. Eben, dass wir Vergebung weitergeben dürfen, damit wir anderen Trost spenden dürfen. Und vielleicht hast du ja bei den ersten drei Punkten überall so einen Haken dran gemacht. Alles okay, weiß ich, alles mache ich, alles halt. Nichts Neues dabei. Aber vielleicht ist das ja der Punkt, ganz zum Schluss dieser Predigt, wo der Herr dir noch einmal sagt, schau noch einmal drauf auf das, was an deinem Leben Schuld und Sünde ist, was Menschen an dir getan haben. Und dann sagt Gott dir noch einmal, ich schenke dir alle Vergebung und du darfst von der empfangenen Vergebung weitergeben. Du darfst das einfach weiter verschenken. Zum Trost derer, mit denen du lebst, aber auch zur Befreiung für dich. Und das ist ein Trost, den wir haben dürfen, ähnlich wie die Brüder Josefs, dass wir so einen wunderbaren Gott haben, und dass wir auch nicht vergelten müssen, sondern dass wir in dieser verkommenen und sündigen Welt immer wieder Vergebung weitergeben dürfen, die wir zuerst in Christus Jesus bekommen haben. Vergebung lernen, vier Punkte. Erstens das Erschrecken der Brüder, zweitens das Bekennen der Brüder, drittens das Berufen der Brüder und viertens der Trost der Brüder. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Gott.